am Anfang, da wird es individuell, nämlich es fängt einfach schon da an, wo will ich überhaupt hin? Will ich im Triathlon auf die Sprintdistanz oder gar Supersprintdistanz oder will ich zum Ironman? Herzlich willkommen zum Triathlon-Podcast von Sweet Spot Training. Nach langer Zeit gibt es heute mal wieder eine Folge aus dem Format der Formschraube. Und zwar soll es heute um die Trainingsphilosophie 2.0 gehen.
Ja, herzlich willkommen. Mario, Gary und meine Wenigkeit Sausi diskutieren heute. Eigentlich ist es eine Update-Folge. Wir hatten zu Beginn unserer Podcast-Karriere eine Folge, bei der wir unsere Trainingsphilosophie in Länge und Breite, ich glaube, es waren sogar zwei Folgen, diskutiert und vorgestellt haben. Und Stillstand ist der Anfang vom Ende. Es hat sich in den letzten 3-4 Jahren einiges getan und darüber möchten wir heute mit euch reden.
Genau. Ja, ich begrüße euch natürlich auch aufs Herzlichste. Und zu der Zeit war das polarisierte Trainingsmodell, das Schwellentrainingsmodell, vielleicht auch so ein bisschen Blockperiodisierung, das Thema. Wie ist die Herangehensweise von uns an diese Themen? Und wir hatten schon eine klare Meinung. Wir arbeiteten schon viel mit polarisierten Trainingsmodellen, hatten aber auch immer die Alternative im Raum. Genau. Das heißt, wir haben nie ausschließlich gesagt, wir arbeiten nur mit dem, sondern es war schon immer eine individuelle Geschichte.
Ja, vor allem, ich würde jetzt nicht einmal nur zwangsläufig sagen individuell, das soll es ja hoffentlich eh immer sein, sondern einfach auch das Thema, dass das polarisierte Trainingsmodell bis zum gewissen Grade ausgesprochen gut funktioniert, nämlich vor allem dann, wenn die Saisonphase relativ unspezifisch ist und man dann einfach ganz klar sagen muss, okay, was ist die Renndistanz, was ist die Renndauer, und in dem Bereich ist natürlich dann die spezifische Phase und die ist bei vielen nicht unbedingt V2 Max dominiert, wobei man das jetzt eingrenzend sagen muss, weil man natürlich wissen, dass es in irgendeiner Weise auch der Limiter für alles ist, aber letzten Endes ist ein 70-3 Wettkampftempo einfach was ganz anderes, ist, als wenn man jetzt da im V2 Max-Bereich fährt oder halt eben im kompletten Grundlagenbereich. Und wir einfach da irgendwie gesagt haben, für uns ist es wichtig, auch aus Selbsttestung muss man ja sagen, wer nie im wettkampfspezifischen Tempo fährt, der entwickelt da nie ein ökonomisches Gefühl. Also das heißt, die Ökonomisierung im Wettkampftempo war einfach das Argument dafür, dass man dieses Polarized Model dann in irgendeiner Weise adaptiert hat.
Ich glaube, wir sollten noch einmal, bevor wir so genau in die Spezifik gehen, was wann wie notwendig ist, ganz kurz einmal auch die Modelle vorstellen, was heißt, vor allem für die Hörerinnen und Hörer, die neu zugestoßen sind. Fangen wir mit dem polarisierten Modell an. Hier geht es darum, dass eigentlich in den hochintensiven Bereichen trainiert wird, einerseits, und auf der anderen Seite in den wirklich niedrigintensiven Bereichen. Und die Idee ist, dass auf die Art und Weise die maximale Sauerstoffaufnahmefähigkeit am besten trainiert wird. Genau. Man braucht beide Trainings. Es kann keine Ausschließlichkeit der niederen oder der hohen Intensität geben. Und grob gesagt sollten die Einheiten 80-20% verteilt sein oder von der Trainingszeit 90-10% plus minus.
Ja. Wenn man der aktuellen Literatur quasi so glauben will, die sich natürlich auch immer wieder mit neuerer Weisheit bereichert.
Und ganz wichtig, dass die Bereiche dazwischen vor allem in der allgemeinen Vorbereitung eher zu vermeiden sind, weil das dieses schwarze Loch der Intensität ist, in der man zwar schon einen Fortschritt erzielt, aber eben keinen spezifischen. So die Idee dahinter.
Ja, genau. Also bildlich gesprochen, in der Zeit mit dem Modell versucht man, den Hubraum des Motors größer zu machen. Ja. Die maximale Sauerstoffaufnahme in einen Bereich zu bringen, der dann gewünscht ist, den man dann auch besser nutzen kann. Ein größerer Hubraum heißt immer mehr Leistung, heißt aber auf der anderen Seite in den meisten Fällen auch mehr Spritverbrauch und weniger Ökonomisierung.
Genau. Es ist ja auch noch physiologisch ganz interessant, was passiert, dass nämlich in den Intervallen, also in den intensiven Formen, ja eigentlich der Herzmuskel trainiert wird, grob gesagt, die Pumpe, und in den niedrig intensiven Bereichen im Grunde genommen die Peripherie trainiert wird, das Blutvolumen erhöht wird und das deswegen eine optimale Verschränkung bringen soll.
Und genau, und beides ist der maximalen Sauerstoffaufnahme zuträglich.
Ja. Genau. Der Mario hat es im Prinzip schon gesagt, ein hoher Hubraum bedingt auch irgendwo einen hohen Spritverbrauch. Spritverbrauch ist in dem Fall die Laktatbildungsrate, die wir durch das hochintensive Training natürlich dann auch dementsprechend weit nach oben bringen. Und auch das kann gut sein, kann aber auch schlecht sein. Da sind wir eben jetzt genau bei dem Thema, nämlich wo ist die Wettkampfdistanz? Wenn man jetzt beispielsweise zwei Radsportler hernimmt, der eine ist ein Sprinter und der andere fährt auf die gesamte Tour, auf den Erfolg quasi, dann würde die Laktatbildungsrate da einfach von der Spezifik her den eklatanten Unterschied ausmachen. Der Sprinter hat gerne eine hohe Laktatbildungsrate, der Tourfahrer hat gerne eine sehr niedrige. Ja. Und da sind wir eben genau bei dem Thema, und das ist das, was du gesagt hast, Mario, am Anfang, da wird es individuell, nämlich es fängt einfach schon da an, wo will ich überhaupt hin? Will ich im Triathlon auf die Sprintdistanz oder gar Supersprintdistanz oder will ich zum Ironman?
Ja. Aber erklären wir dazu nochmal kurz das Blocktrainingsmodell, das irgendwo in Schwellennähe passiert. Was sind da die Vor- und Nachteile?
Also ja, oder wobei ich würde sogar das Schwellentrainingsmodell noch extra sehen. Ja.
Ja.
Also dass man halt wirklich sagt, okay, das war früher irgendwie der heilige Gral, dass man sagt, ja okay, wir machen einen Laktattest, dann wissen wir, was die Schwelle ist und dann trainieren wir eigentlich immer nur an der Schwelle und den Rest fahren wir halt locker. Und ja, das wäre eigentlich so, das Schwellentraining-Modell und das Blocktraining können wir im Prinzip, ja, wie fasst man Blocktraining?
Blocktraining kann man aus verschiedenen Perspektiven sehen. Ein Blocktraining kann es in Bezug auf die Intensitäten sein, also andererseits eben wieder einen V2max-Block zu setzen
oder
einen Grundlagenblock zu setzen oder eben einen Schwellenblock zu setzen, wie auch immer, auf die Inhalte, auf Sportarten im Triathlon sogar, also dass man einen Lauf-Schwimmblock setzt oder wirklich einen ausgeschriebenen Radblock oder mal einen Kraftblock, wenn man vielleicht verletzt ist oder ähnliches, kann man dann auch heranziehen. Das würde ich viel mehr als Blocktraining im Gesamten sehen. Und das kommt wirklich sehr stark drauf an. Das heißt, auch die Situation, in der sich der Athlet, die Athletin befindet, wann setze ich das ein, wie setze ich das ein, auch durch Bedingungen, eben wenn vielleicht eine Sportart einmal nicht ausgeübt werden kann.
Was man dazu sagen muss, ist, dass mit allen drei Modellen und Modellen, die wir hier nicht diskutiert haben, sehr erfolgreich gearbeitet worden ist.
Ja. Und es,
deswegen haben sie sich auch so lange gehalten. Ja, das muss man einfach sagen. Es ist ja lange Zeit auch immer wieder bestätigt worden. Dann ist in der Regel, wie passiert denn das? Irgendwer gewinnt ein Rennen und dann schaut man sich an, wie hat der trainiert, weil derjenige, der als erstes durchs Ziel gelaufen ist, ist immer der richtig trainiert hat.
Das orientieren sich immer alle am
Ziel. Und dann gibt es oftmals, muss man ja auch sagen, einfach Trainer, die dann ihr eigenes Modell als den neuen heiligen Gral verkaufen und damit erklären, warum sie einfach gerade den momentan talentiertesten Sportler der Welt zu einer neuen Bestzeit gebracht haben. Und daraus entwickeln sich ja dann oftmals irgendwelche Modelle oder Abwandlungen von Modellen, die dann einfach durch ein Rebranding dann plötzlich die neue Formel sein sollen. Ja,
in der Weltspitze ist es jetzt zurzeit im Ausdauersport das sogenannte Zone 2
Training. Ja. Es ist, im Prinzip ist es ja nur ein weiterer Hype.
Ja, natürlich. Also,
aber einer von vielen, genauso wie in Sachen Ernährung gibt es auch immer wieder die Hypes und Spoiler aber vielleicht dazu, es gibt alle Trainingsmethoden, Philosophien nach wie vor. Also die halten sich noch immer. Das wird heute nicht die Conclusio werden, dass eine davon nicht mehr gültig ist.
Aber ich glaube, es ist für mich oder ich meine für uns drei auch entscheidend zu sagen, was an dieser polarisierten Trainingsmethode so charmant ist, gerade im Bereich der Hobbysportler. Ich glaube nämlich, dass, und das ist ja auch gut untersucht, dass die meisten Hobbysportlerinnen und Hobbysportler, wenn sie sich selbst trainieren, gerne eben in dieses schwarze Loch der Intensität gravitieren. Mhm. Das kann man gerade kurz beim sagen. Ich denke auch beim Schwimmen, das ist auch recht komplex.
Ja.
Das ist eine Büchse der Pandora, die wir beim Schwimmen öffnen. Aber zurück zum Laufen oder zum Radfahren. Warum? Weil man dort das Gefühl hat, dass was weitergeht. Und das tut es auch tatsächlich die ersten Wochen.
Und weil es sich auch in der Regel angenehmer anfühlt.
Ja.
Das ist, weil es einfach ein Tempo ist, was man meistens halt auch, wie du sagst, wenn man sich selbst trainiert, lange Zeit gewohnt ist.
Ja.
Und wenn man dann einmal langsamer läuft, merkt man, das ist eigentlich anstrengender als schnell laufen. Also warum soll ich langsam laufen? Da sehe ich zum Beispiel das Problem vom Polarized Model. Also ja, natürlich, wenn es dann heißt, okay, sobald es hart ist, muss es wirklich hart sein, damit haben wenig Leute ein Problem, weil abschießen tut man sich gern. Aber dieses, was locker ist, wirklich locker zu fahren, das ist dann, da tun sich viele schwer, ja, und sagen, ja, aber es geht ja eh schneller auch. Warum fahre ich nicht schneller oder warum laufe ich nicht schneller? Und da ist einfach, ich glaube, da fängt der wirklich individuelle Part nämlich an, weil man sich auch fragen muss, was ist der lockere Teil tatsächlich? Und es gibt einfach Sportler, die trainieren immer zu locker. Für die kann dieser lockere Bereich dann sogar anstrengend sein, weil es einfach höher ist, als sie bisher trainiert haben. Und diejenigen, die aus diesem Mischbereichsmodell kommen, ja, meistens halt durch Self-Coaching oder ähnliches, für die ist es halt so, als würden sie halt dahin rollen oder rückwärts laufen oder sonst was, weil es halt so langsam ist. Ja.
Es ist auch aber in den hohen Bereichen, also im sogenannten V2-Max-Training, das ja im polarisierten Trainingsmodell, sage ich mal, die Zielsetzung ist, differenziert zu betrachten, dahingehend, dass manche, nicht alle, auch die intensiven Sachen immer zu intensiv trainiert haben. Also es ist, wenn ein HIIT-Training so anstrengend gewesen ist, dass du noch am nächsten Tag die Folgen davon spürst, dann war es meistens zu hart, weil die Idee dieses HIIT-Trainings meistens die ist, dass du eben die Kohlenhydratspeicher schonst. Auf der einen Seite, das ist ein ganz großer Vorteil im Verhältnis zu stundenlangem Training an der Schwelle. Und du auf der anderen Seite auch nicht zu tief in den anaeroben Bereich gehen möchtest, weil das im Gehirn eine über Wochen hinweg irgendwann mal eine Übertrainingssituation produzieren kann. Also es ist in beiden Bereichen, im LIT sowie im HIIT, ja, ganz wichtig, die Dosis gut zu treffen. Aber wenn man das tut, gibt es tatsächlich gute Erfolge.
Es ist auch der eben genau diese mentale Komponente, dass dann viele davon überzeugt sind, extrem hohe Intensität hilft dann, die V2 Max noch mehr zu steigern. Aber im Gegenteil, es passieren dann eben Fehler, die genau das nicht mehr machen, ja, nämlich nicht optimal die V2 Max ansprechen. Und im ruhigen Bereich zu dem LIT laufen, muss man wirklich sehr differenziert sehen. Auf der einen Seite, ja, langsam laufen macht schnell, ganz klar. Und vor allem für Athleten, die schon ein ansprechendes Laufniveau haben. Und denen fällt es dann auch oft sehr schwer, diese langsamen, für die langsamen Vorgaben zu realisieren. So ein Marker ist da vielleicht für die Zuseher, wenn man sich in dieser Situation befindet und einmal vor dem Lauf heimkommt und wirklich nicht gebraucht ist, ist das ein gutes Zeichen. Und sich einmal nicht müde mit müden Beinen fühlt, weil das die Normalität ist für solche Athleten. Dann kommt man in die Bereiche und es ist schwierig umzusetzen, weil auf der anderen Seite natürlich auch motorisch was anderes passiert. Wirklich langsam zu laufen ist motorisch ein anderer Anspruch als in der Komfortzone, wo es eh flutscht, aber trotzdem eine sehr große Ermüdung da ist. Das fühlt sich anders an. Und da ist die Gefahr bei Läufern, aus meiner Sicht, auch bei Läuferinnen, die ohnehin eine große Grundbase haben und dann noch einmal motorisch runtergeregelt werden in diesen Lit-Bereich. Das heißt, da macht es dann Sinn, sich zu überlegen, im Zusammenhang mit anderen Einheiten, ob man den Lauf, die Laufeinheiten nicht doch motorisch ein bisschen schneller laufen lässt, dafür dann die niedrigen Intensitäten am Rad oder vielleicht beim Schwimmen einbaut.
Ja,
aber es ist schwieriger beim Laufen einem ohnehin langsamen Läufer noch langsamere Laufeinheiten.
Ich glaube, das Ganze ist halt jetzt auch sehr schwammig für den Zuhörer oder Zuhörerin. Ich denke, die Kernfrage ist einmal, woher weiß ich, was langsam ist? Mhm. Ja? Und das ist schon mal ein super schwammiger Begriff, weil das ist für einen Mischbereich und für einen anderen ist es halbert gehen. Ja? So, das heißt, wenn man das jetzt da irgendwo runterbricht, kann man zum einen sagen, es gibt in der Literatur prozentuelle Angaben, die zum Beispiel von der Schwelle runtergerechnet werden oder vom LT2 oder sonst irgendwas. Und dann gibt es die genaue Variante, das ist das Austesten. Ich bin da bei dir, was das Laufen angeht, wir können danach noch gern darauf zu sprechen kommen. Es ist halt schon sehr auffällig, wenn halt zum Beispiel Leute einen Marathon laufen in 3 Stunden und der nächste läuft in 4 Stunden und das Grundlagentempo laufen beide im gleichen Tempo. Da kann irgendwas nicht ganz passen. Ja? Und trotzdem ist es für beide vermeintlich locker. Und jetzt ist eben die Kernfrage, wie kommen wir da drauf? Das eine ist halt eben durch Berechnen und das andere ist durch Testen. Das, was beim Laufen, finde ich, schon massiv der Druckschluss ist, ist genau das, was du gesagt hast, ist die Ökonomie oder die ganze Dynamik, die Motorik, die einfach mit dem zu langsamen Laufen einhergeht. Und da muss man sich einfach die Frage stellen, bin ich Läufer oder bin ich Triathlet? Weil diesen klassischen Fettstoffwechsellauf, also ich glaube, diejenigen, die glauben, dass sie im maximalen Fettstoffwechsel laufen, die haben noch nie eine Leistungsdiagnostik gemacht, weil wenn die sich einmal austesten lassen, wo der ist, dann ist der ungefähr beim halben Tempo von dem, was sie laufen. Ja, das ist wirklich extrem langsam. Und da bin ich bei dir, da ist einfach die Frage, muss ich meinen Fettstoffwechsel als Triathlet wirklich unbedingt beim Laufen trainieren oder versuche ich da den Dings irgendwie im Balance zu halten, weil was passiert eigentlich, wenn ich zu schnell locker laufe? Das Einzige, was passiert ist, der Kohlenhydratverbrauch steigt an. Gut, irgendwann fällt auch die Fettkurve ab. Ja, das heißt, es verschiebt sich einfach die Balance aus Fetten und Kohlenhydraten in der Energiebereitstellung. Und das ist, was dann einfach passiert ist, durch den vermehrten Verbrauch von Kohlenhydraten, ist, dass wir es am nächsten Tag das Training halt viel mehr spüren. Und da ist die Frage, wie schaut der Trainingsplan aus? Bin ich jetzt da reiner Läufer, bin ich Triathlet, wie viele Einheiten habe ich in der Woche? Weil im Prinzip das einzig enden wollende Gut, mit dem wir konfrontiert sind in dem Sport, sind die Kohlenhydrate. Ja, ich bin begrenzt in der Aufnahme, ich habe einen begrenzten Tank. Das heißt, eigentlich muss ich mit dem halt in irgendeiner Weise jonglieren. Und da, glaube ich, ergibt sich der Rest heraus.
Und fehlt vor allem auch, wie lang ist die jeweilige Einheit? Es ist ja dann, ja, wenn es um Einheiten geht, die 40, 30, 40, 50 Minuten lang sind beim Laufen, ist der Schaden, den man anrichten kann, nie groß und sehr begrenzt.
Ja. Ja.
Wenn es dann in Long Jogs geht, die über 2, vielleicht sogar 3 Stunden gehen und man da wirklich tief in die Kasse greift, ja, dann macht es einen Unterschied. Und dann provoziert man auch, dass der Trainingsreiz nicht optimal adaptiert und auch Verletzungen. Aber das trifft vielleicht auch dieses Zone-2-Training, von dem du gesprochen hast. Das ist genau der Bereich, der jetzt da irgendwie ein bisschen modern ist, was man fürs Laufen heranziehen kann in gewissen Situationen.
Ja, ich glaube nicht, was wir alle drei wissen und sicher auch einige unserer Hörerinnen und Hörer, ist, dass dieser Fat-Max-Bereich oder dieser Fettstoffwechselbereich sind eigentlich, wenn man es ganz genau nimmt, wieder zwei unterschiedliche Dinge. Ein Bereich ist, der eine gewisse Bandbreite hat, die sich auch täglich je nach Nahrungsaufnahme und Trainingszustand nach oben oder nach unten schiebt. Es ist nichts, was wir in der Diagnostik pinnen können auf den genauen Punkt. Da ist es, und wenn es da drüber geht, ist sofort aus, sondern
nein,
es ist ein fließender Übergang.
Es ist eine Kurve, das heißt theoretisch, ja, wenn man es jetzt wirklich in der Nomenklatur bleibt, der Fat-Max-Bereich, nämlich im Wörtlichen jetzt übersetzt, der Bereich, wo du anteilsmäßig die meisten Fette verbrennst, der ist tatsächlich theoretisch punktuell bestimmbar. Es ändert nur, wenn du ein bisschen drüber gehst oder drunter bist, tatsächlich kaum was, ja, weil das eben eine Kurve ist.
Ja.
Das, was der zweite Teil ist, ist nämlich dieser Fettstoffwechselbereich, ja, nämlich der, wo einfach anteilsmäßig immer noch sehr viele Fette verbrannt werden, aber der Bereich einfach größer über die Kurve gedehnt wird, den würde man als Bereich bezeichnen. Ja, also nur, dass wir da irgendwie vom Gleichen reden. Das Problem ist, glaube ich, das Praktische, und das sollte man im Vorfeld diskutieren, mit welchen diagnostischen Möglichkeiten komme ich überhaupt auf das? Ne?
Es ist nämlich eben genau der Punkt, egal für welche Methode sich eure Trainer oder ihr euch entschieden habt oder wir uns gerade entscheiden, es ist wichtig, diese Bereiche auch zu definieren.
Genau,
da muss irgendein diagnostisches Tool her.
Und
wenn keine Diagnostik erfolgt ist, dann müssen wir und wollen wir begründen, warum wir uns für etwas entschieden
haben. Ich würde eher Status Quo-Erhebung dazu sagen, gar nicht Diagnostik. Status Quo-Erhebung ist davor, aus meiner Sicht. Das kann auch ein Zeitraum sein, in dem man dann entscheidet, welche Art der Diagnostik wende ich an. Ein Zeitraum, in dem ich Daten sammle und auch entscheide, über welche Form der Diagnostik möchte ich bei dem Athleten genauer hinschauen.
Ja.
Das ist auch ganz unterschiedlich. Entweder hat man von einem schon ausgereiften Athleten schon richtig guten Datensatz, hat ein paar Trainingseinheiten, die man schon einordnen kann und kann aufgrund derer entscheiden, gut, die Daten werden wieder, auch wenn ich jetzt eine Diagnostik im Labor mache, wieder in dem Bereich sein und kann gut mit dem arbeiten. Das kann aber auch sein bei wirklichen Anfängern, dass man einfach nur mal ein paar Wochen in einer gewissen Routine mit Testeinheiten arbeitet und sich dadurch ein gutes Bild machen kann und das die Diagnostik ist.
Ja.
Natürlich kann es dann auch noch weitergehen und man kann ins Labor, kann Aspiro machen, kann Aspiro mit Laktat verbinden, kann Inside-Tests machen, man kann einfach nur einen FTP-Test fahren lassen, man kann einen Wettkampf machen als Diagnostik, was auch immer. Aber diese Status-Quo-Erhebung beinhaltet dann auch, was für eine Art der Diagnostik möchte ich machen und wie genau will ich es haben? Brauche ich es?
Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass sowohl bei ganz frisch Gefangten und Anfängern, Anfängerinnen oder Leuten, die sehr lange nichts mehr gemacht haben, es tatsächlich Sinn macht, mal einen Eingewöhnungszyklus von 3 bis 6 Wochen vorzuschalten, weil ja in dieser Phase schon einmal so viel passiert, dass du nach diesen 3 bis 6 Wochen tatsächlich noch einmal eine Diagnostik bräuchtest, weil und das ist eine Fleißaufgabe. Ich sage jetzt mal, da ist jeder von uns erfahren genug, dass er das Training so gestaltet, dass das Minimum an Testung die ja wieder Trainingszeit kostet, ja, notwendig ist.
Aber ich glaube, dass wir jetzt irgendwie da nicht den Faden verlieren. Über das Thema, was wir jetzt sprechen, sind wir sowieso im diagnostischen und nicht im Status Quo-Erhebungsbereich. Aus einem einfachen Grund, weil über die Sachen, die wir gerade sprechen, V2 Max, Fatmax und so weiter, kommen wir mit einer Status Quo-Erhebung sowieso nicht hin, außer über statistische Werte, die es aus der Literatur oder von mir aus der Erfahrung gibt. Aber wir können sie nicht testen. Wenn wir es testen wollen, sind wir im Goldstandard-Bereich und sind irgendwo bei einer Spiroergometrie oder meinetwegen bei Insight.
Fangen
oder
wir mit den statistischen Sachen zum Abnörden an?
Können wir gerne machen.
Ja, ja, passt. Ja. Also was gibt es so klassisch? Das ist der 20-Minuten-Test.
Zum Beispiel.
Bei dem haben wir einiges an Erfahrung gesammelt in den letzten Jahren, müssen wir dazu sagen. Was würden wir sagen, also 20 Minuten Vollgas, minus 5, manche sagen minus 7,5% ergibt die FTP. Was ist eure Meinung dazu?
Ja, abgeglichen mit den Insight-Tests, die ich ausgewertet habe, würde ich sogar 10% abziehen. Ja. Also die anaerobe, damit man da jetzt keinen Gedankensprung hat. Das, was der Sausi meint, ist, wo ist die anaerobe Schwelle im Verhältnis zu dem, was der 20-Minuten-Test aussagt? Weil was man beim 20-Minuten-Test testet, ist ja im Prinzip die 20 Minuten Leistung und auf Basis derer wird mit mal 0,95, so zumindest die Literatur, dann die anaerobe Schwelle errechnet. Das hat natürlich eine deutliche Streuwirkung. Das ist, je weniger gut man am Rad ausgebildet ist, umso höher ist die Streuwirkung. Und da muss man einfach sagen, also ich würde das mittlerweile bei 8-10% auf jeden Fall.
Ihr hattet jetzt auch mal einen Fall mit 20%.
Ja.
Und darum geht es aber, dass wir ja den geneigten Hörerinnen und Hörern sagen wollen, ja, es gibt das alles, wir wissen über das Bescheid, aber wir wissen auch, dass es eine unglaubliche Streuwirkung gibt und 20% ist massiv.
Es bleibt Statistik. Es ist einfach so.
Und dieser Test präferiert unterschiedliche Athleten. Also für manche sind die 20 Minuten super einfach zu fahren. Die haben einfach ihre Skills in dem Bereich gut entwickelt. CP20, Critical Power 20 Minuten. Wenn man auf einer Sprintdistanz vielleicht schon öfter trainiert hat im Vorfeld, dann wird man diese 20 Minuten mit einer super hohen Leistung absolvieren können. Ja, das heißt aber noch lange nicht, wie gut man dann in einem Grundlagenbereich ausgebildet ist. Und diesen Wert würde man aber auch brauchen.
Ja,
und
ganz
und
ehrlich,
jetzt passiert der Denkfehler. Man kriegt über diese Critical Power 20 und vielleicht im besten Fall in Kombination dazu noch die Critical Power 5, das ist oft vorgeschalten, dass man noch eine Vorbelastung oder eine
ist eigentlich im Protokoll ist so
Protokoll.
Drin.
Ja. Man muss aufpassen, also die 5 Minuten können schon ziemlich tot und kaputt machen, vor allem mental, eine andere Geschichte. Egal, lassen wir es einmal dabei, dass es nicht zu kompliziert wird. Und dann wird von dieser Schwelle, berechneten Schwelle, im schlimmsten Fall eben dann mit 5% runtergebrochen, noch einmal weiter in allen anderen Bereichen prozentuell heruntergerechnet.
Da haben wir nämlich schon zwei Rechenvorgänge, von denen sich weg ziemliche Fehler einschleichen können und die man dann sowieso in jeder Trainingseinheit oder in einer Summe an Trainingseinheiten prüfen muss.
Ja.
Um die Prüfung kommen wir gar nicht herum.
Es ist einfach, ich habe vorher gerade gesagt, es ist und bleibt Statistik, es ist halt so. Ja. Ja. Also es ist ja nicht die Berechnung ist ja nicht tatsächlich so, dass es bei jedem 0,95 sind, wie es angegeben worden ist, sondern man hat einfach einen Haufen Leute getestet und hat dann gesagt, okay, die geringste Streuwirkung haben wir bei 0,95. Ja. Da ist aber die Frage, wer ist dabei getestet worden? Sind das in der Regel waren das richtig gute Radlfahrer? Und da muss man auch sagen, bei richtig guten Radlfahrern funktioniert das einigermaßen gut.
Es gibt auch erste Zahlen dazu. Also es gab einen absolut geisteskranken Test von Bradley Wiggins, der unfassbar hohes Volumen seine 5-Minuten-Tests waren absolut abartig, also jenseits der 500 Watt. Und es war irre, wie gering die Kurve über 20 Minuten und 60 Minuten bei ihm abgefallen ist. Und von diesen Werten geht man dann eben statistisch runter aus. Und das ist nur noch mal so, dass wenn ich an meinen 20-Minuten-Test denke, ich jetzt einfach immer wieder noch Gänsehaut bekomme. Ich bin schwer traumatisiert. Ich bin lieber die Stunde gefahren, muss ich ganz ehrlich sagen. Und auch die Stundenleistung ist jetzt, sage ich jetzt mal, nicht hundertprozentig mit der anaeroben Schwelle gleichzusetzen, weil da gibt es ja auch sportwissenschaftliches Herumgenörde. Am Ende des Tages geht es darum, wie man mit diesen Critical Power Tests die Intervallleistungen am besten einschachtelt für den Athleten und die Athletin und das kann beim Athleten A was anderes sein als bei der Athletin B.
Und da bringe ich da jetzt vielleicht gleich jetzt die Norma Insight ins Spiel. Da geht es auch um Critical Power Intervalle. Also man muss 4 an der Zahl absolvieren, 30 Sekunden, 3, 6, 10 Minuten. Und aus diesen Werten wird dann auch mit einer Statistik, die dahinter liegt, und einem Algorithmus ein metabolisches Profil erstellt. Und das sind so viel mehr Einflussgrößen und es ist so viel dynamischere Berechnung als diese einfach nur simple
Entweder-Oder-Geschichte.
Entweder-Oder-Geschichte, genau. Dass man daraus schon sehr, sehr gute Aussagen treffen kann. Wir haben in den letzten Jahren einen Haufen Testungen gemacht und sehen auch einfach den Bezug zur Praxis extrem gut.
Wir haben sie auch, ist sehr stimmig verglichen mit genau. Spiroergometrien, das darf man ja auch nicht vergessen.
Der ist dazu.
Also weil halt immer wieder auch auch die Frage kommt, ja, wie kann was Errechnetes so genau sein wie bei einer Spiro? Wir haben die Spiros gehabt und haben Leute dann einen Inside-Test fahren lassen, damit wir schauen, wie valide das Ding ist. Und es ist valide. Ja? Und ich glaube, jetzt sind wir bei 25 Minuten und sind eigentlich nicht einmal noch wirklich zu dem Thema gekommen. Weil all das, was wir jetzt irgendwie gesagt haben, ist eigentlich das, wo man die Bereiche halt eben nicht austesten kann, sondern sie halt nur ausrechnen kann. Jetzt und ich glaube, wir sind da alle auf dem Tisch einer Meinung, der Goldstandard ist eine Spiroergometrie mit Laktat.
Amen.
So, das praktische Problem ist, es kann jeder mal googeln, was das Ding kostet, und dem sei gesagt, die Kosten, die Anschaffungskosten sind nicht das Problem, sondern die Wartungs- und Erhaltungskosten.
Das heißt, die sich man auf kann den Kunden entweder, niederschlagen.
Genau, also man kann sie entweder jetzt über die Masse preislich rechtfertigen und man macht quasi wirklich ein diagnostisches Institut auf mit einem Angestellten, der quasi den ganzen Tag nur Leute testet, dann funktioniert das, dann ist das auch preiswert. Wir reden da von einer guten Spiro bei 300, 350 Euro.
Minimum.
Und ich stelle das jetzt einfach einmal so in den Raum. Wir hätten, also wir waren ja auch am Überlegen, ob wir das da für die heiligen Hallen hier anschaffen, und haben das dann abgelehnt aus einem simplen Grund, weil die Nacheichungen und sonst was einfach am Vermögen kosten. Und ich weiß nicht, wie viele beschissene Spiros wir in den letzten Jahren jetzt da schon gesehen haben, wo wirklich ganz offensichtlich das Gerät defekt ist. Also wenn man ein bisschen Ahnung hat, einfach wo kein Fettverbrauch angegeben ist oder irgendwas, oder einfach wirklich Werte, die einfach nicht
also passen Highlight, können
zu dem, zum Training nämlich. Das
mein
ist das,
ja. Highlight war bei einem 90 Kilogramm schweren Mann, der die 300 Watt ausgetreten hat. Das Protokoll habe ich nicht mehr auswendig im Kopf, eine VO2 Max von 85 Millilitern hatte und ich ihm mit Engelszungen auf ihn einreden musste, dass das nicht stimmt und nicht passen kann.
Dass er nicht es zu den Olympischen Spielen fahren darf.
Aber und, ich war doch im Labor.
Also, und das ist halt immer sehr ärgerlich und schade. Und ich sage, ich habe überhaupt nichts gegen eine Diagnostik und gegen die Goldstandards, aber es muss halt Athleten klar sein, dass auch von einem einmaligen Test, der 400-500 Euro kostet, noch immer nichts gewonnen ist, weil das ist das Leuchten ins Dunkle mit einer schmalen Taschenlampe. Ja. Wenn du das wirklich ernsthaft betreibst, bräuchtest du, und da bin ich halt ein Hardliner, weil all in oder gar nicht.
Ja, ja.
Dass du musst sagst, du bräuchtest mindestens 4-5 Testungen. Also wir reden hier von einem Investitionsvolumen allein für die Diagnostik in der Basisvariante von 2.000 Euro, hätte ich jetzt mal gesagt.
Ja, ich würde sagen, also wenn's jetzt bei zwei Disziplinen testest, Laufen und Radfahren, jetzt beispielsweise mit drei Tests pro Jahr, sind wir bei 6 Tests, sind wir bei 1.800. Ja? Also wenn man jetzt mit 300 Euro beziffert, und da hast du aber schon einen Mengenrabatt bekommen.
Ja, da hast du einen Mengenrabatt bekommen, und es ist so, dass die Daten, die da rauszulesen sind, tatsächlich fantastisch sind, aber wie gesagt, es sind die Variablen, weil es wird oft auch so präsentiert, als das ist jetzt das Eindeutige, und ich habe es angesprochen, aber ganz konkret, was kann daneben gehen? Das Gerät kann schlecht geeicht sein, dann kann das Laktatmessgerät schlecht geeicht sein, der Diagnostiker kann dir das Ohrlapperl, also ich meine, es gibt schon kompetente Leute auch, aber es gibt auch viele Fehlerquellen. Und wenn, und ich kenne ja meine Pappenheimer, die dann dort auch manchmal gerne sparen wollen, weil da gibt es ein Spiro um 150 und dann gehen wir einmal in das Institut und das in dann in das andere. So fängt es an. Also entweder ihr entscheidet euch für ein Institut, ein Protokoll, und alle paar Wochen wieder.
Immer in das Institut gehen, was die stärksten Werte rausgeguckt.
Ja, das und dann haben wir ja noch vom Ergometer haben wir ja noch gar nicht geredet. Ja, ja. Das ist auch Wahnsinn. Eine Fehlerquelle bei vielen Geräten, die unterschätzt wird. Insofern sage ich jetzt einmal, ist es wahrscheinlich, wenn du einmal dasselbe Power-to-Max hast oder welches Wertmessgerät auch immer, in der Praxis am einfachsten.
Ja, ich meine, man muss ja auch generell einmal sagen, das, was da rauskommt, ist eine Momentaufnahme. Ja? Und wenn da ein scheiß Test rauskommt, also wirklich schlechte Werte, dann ist halt auch nicht die Diagnostik oder der Diagnostiker schuld, sondern das ist halt einfach so, wie es halt drinnen ausschaut. Das kann schockierend sein, das kann aber auch manchmal beflügelnd sein. Das, was wir irgendwo gesehen haben in vielen Inside-Test-Auswertungen, ist dieses Aha-Erlebnis, wie niedrig dann doch die anaerobe Schwelle im Verhältnis zum FTP ist. Ja. Okay, gut, das ist eine reine Ego-Sache. Wir arbeiten dann mit dem stimmenden Wert und wir sind da pragmatisch, weil das ist das, worum es uns geht, dass wir aktuelle treffende Werte haben und nicht, dass man jetzt irgendwie sagt, oh, meine ist 330 und meine ist 345, das ist doch wurscht.
Also ich bin noch immer bei 85 Milliliter, Entschuldigung. Ja.
Aber ich glaube, das, was du jetzt gerade angesprochen hast, ich glaube, da müssen wir auf einige Dinge eingehen. Die Fehlerquellen. Ja. Ja. Das, was bei uns einfach das Riesenargument ist, warum wir Laktat können wir nachher noch,
da kommen wir noch dazu.
Das ist ein ausführliches Thema, aber warum wir das Thema Spiroergometrie quasi verworfen haben. Es ist einfach aus Preis-Leistungssicht nicht für die Athleten zumutbar, dass man es mehrmals testet. Du hast das gesagt, wer in diese, sich auf diese Testschiene begibt, der sollte da auch draufbleiben. Nur dann ergibt es langfristig einen Sinn. Einmal testen, ist er ausgekauft gehört. Oder ist, muss man sagen, mit einem Aber, wenn man wirklich auf ein Leistungsplateau ist, vielleicht mal gut reinzuschauen und vielleicht gibt es dann einfach einen Aha-Effekt. Kann sein. Lange Rede kurz, die Geschichte, die bei Insight einfach für uns ein Riesenthema ist, ist, es ist am eigenen Rad, mit dem eigenen Wattmesser. Und wenn man da nicht irgendwelche Dinge, umändert oder permanent auf 5 verschiedenen Rädern mit 6 verschiedenen Wattmesssystemen fährt und das gibt's, ja, dann ist der Test extrem valide und sehr gut umsetzbar. Das, was wir einfach sagen können, ist, ja, man muss halt die mit den Werten, die da rauskommen, trotzdem arbeiten. Ja? Also wenn da einfach Dinge rauskommen wie, fahr halt einfach 30 Watt weniger Grundlage als das, was du bisher tust. Es ist halt der treffsichere Bereich. Und dann sagt man, naja, das kann nicht stimmen, ich mache Spiro und dann kommt bei der Spiro dasselbe raus. Dann ist halt die Chance schon sehr groß, dass es tatsächlich gestimmt hat. Ja? Und das ist halt schon was, wo man mit dem Ego manchmal kämpfen
muss. Ja, die grundsätzliche Frage, die wir dann unseren Athleten stellen, die von Schwellenleistungen schockiert sind, stellt einmal wirklich die Frage, ob du das eine Stunde fahren kannst.
Ja.
Und wenn man sich das teilweise bei FTP-Tests überlegt, da ist man 20 Minuten lang am letzten Ritzel 300 Watt gefahren und kriegt dann mit 5% weniger, naja, was ist das dann, eine Schwelle mit 280?
285.
Dann wird man sich das schwer vorstellen können, dass man eine Stunde lang 285 Watt fährt, bei den Werten, die wir meistens dann an der Schwelle rauskriegen für die Schwellenleistung, für die individuelle anaerobe Schwelle, ist es für die meisten sehr gut vorstellbar, dass das eine Stunde lang möglich ist. Und
das
dann
wird es halt praktisch. Auf jeden Fall unser Argument, warum wir das so machen. Ich glaube, das Thema Laktat sollte man da schon auch aufmachen, weil das ist einfach, es hält sich halt immer noch sehr, dass man glaubt, ja, na, da mache ich einen Laktattest, weil der kostet nur 70 Euro und keine 300 und im Endeffekt weiß ich es ja dann genauso.
So muss ich eins
sagen. Wer mag damit anfangen?
Ja, ich fange mal damit an. Ich habe mit 2 Medizinern darüber geredet, die über jeden Zweifel haben sind, weil sie selber viele Messungen gemacht haben und gesagt haben, Österreich ist Laktatmessweltmeister. Also ich glaube, es gibt kein Land, das pro Kopf eine höhere Röhrldichte hat als Österreich. Das ist insofern verblüffend, weil es im Hobbysport anscheinend, ich sage jetzt das auch ganz offen, noch eine Cash-Cow ist, das muss man ganz klar sagen.
Wenn es Röhrl sind, ist eh schon cool, wenn es Streiferl sind.
Und Spaß beiseite, es so ist, dass ich auch mit sehr erfolgreichen Sportlern geredet habe, die in Olympiafinale über 10.000 Meter gekommen sind, ohne einen einzigen Laktattest in ihrem Leben gemacht zu haben. Oder mit Michi Weiß geredet habe, der lange Zeit in Colorado gelebt hat und gesagt hat, dort misst keiner Laktat. Und die Amerikaner sind jetzt bei den Olympischen Sommer- wie Winterspielen nicht so erfolglos, muss man mal sagen. Also, was hat es mit Laktat auf sich? Ich denke, es ist einfach ein überschätzter Wert, vor allem, weil es viele, so wie die Spiro eigentlich dann auch machen, sie machen es einmal alle paar Monate. Laktat kann man einsetzen, aber dann muss man auch wieder all in gehen und eigentlich täglich damit arbeiten.
Ja, nehmen wir das Worst-Case-Szenario vorweg. Man macht einen Laktattest. Mit einem vielleicht nicht validen Gerät.
Ja.
Hat eine Messabweichung von, sagen wir, 20%.
Idealerweise noch ein portables.
Alles nur hypothetisch. Ja. Generiert eine 6 Messpunkte und in diese 6 Messpunkte wird je nach Berechnungsmodell eine Kurve interpretiert, die man dann weiter interpretieren muss. Mhm. Und aus dieser Interpretation bestimmt man eine Schwelle. Und allein aus der Erklärung ergibt sich halt schon einmal eine große Frage, wie schaut jetzt dieses Berechnungsmodell aus? Was ist mit den Punkten passiert? Warum sind die da, was sind? Vielleicht habe ich da einmal einen Bluttropfen nicht ganz genau erwischt, kann passieren. Ja. Und von dem aus werden dann die Trainingsbereiche bestimmt.
Ja.
wenn ein cooler Test rauskommt, das heißt auch wieder eine hohe Schwelle, sind die Athleten stolz, freuen sich und trainieren im schlimmsten Fall 6 Monate nach dem und machen dann wieder einen Test.
Ja, trainieren und, im schlimmsten Fall
vielleicht,
einfach viel zu hoch.
Ja, na, ja, trainieren nach den falschen, nicht genauen, sagen wir so, Werten über 6 Monate. Im besten Fall sind sie nicht verletzt, aber passiert ist in den 6 Monaten auch nichts. Und das ist das absolute Worst-Case-Szenario bei Laktat-Tests. Was wäre das Best-Case-Szenario? Was ist das All-In, von dem du sprichst bei Laktat? Wie kann man es wirklich, könnte man es sinnvoll nutzen?
Ich gehe noch voran, weil die Thematik war ja die, dass wir vorher gesagt haben, das größte Problem sind Fehlerquellen. Mhm. Und ich glaube, wir haben da jetzt, wie es du jetzt gerade gesagt hast, was alles interpretiert wird, dann sehen wir schon, wie viele Fehlerquellen allein bei einer theoretisch korrekten Messung da sind. Ja. Dass massiv die Tageszeit und die Nahrungsaufnahme vor dem Laktat-Test das ganze Grundlaktat beeinflussen, wissen wir. Gut, das, worauf du jetzt gar nicht eingegangen bist oder nur nebenbei, aber das finde ich, ist für mich das Totschlagargument gegen Laktat, ist die Berechnungsmethode.
Ja.
Also wir haben da investiert gehabt, also es wissen nicht viele. Wir hatten ja da quasi ein fertiges Labor.
Es war ein Tech-Hub, muss man sagen.
Mit Laufband und mit Laktatmessgeräten und. Und wie wir es immer so machen, sind wir die größten Versuchskaninchen. Und haben uns 3 Ohren weggestochen und haben das Blut verwertet und es ist einfach nur Schaß rausgekommen. Und zwar aus folgendem Grund, weil wir haben einfach die Messpunkte genommen und haben die verschiedensten Berechnungsmodelle drüber gelegt. Mhm. Es macht halt schon einen Unterschied, wenn beim Laufen 4,16 oder 4,40 als anaerobe Schwelle rauskommt. Vor allem, wenn man dann mit Prozenten runterrechnet und das machen diese Modelle. Ja? Weil du misst ja nur den Schwellenbereich. Es ist einfach unbrauchbar. Das muss man halt irgendwo so sagen. Und die Geschichte, dass ich jetzt sage, ich gehe jetzt einmal im Jahr dahin und mache jetzt eine Diagnostik, es ist halt einfach keine Diagnostik in dem Sinn. Ja, es ist ein Reintesten. Und ja, natürlich, ich weiß, jetzt kommen die Argumente, aber die Norweger machen es auch. Die Norweger testen im Rahmen des Trainings, während dem Trainingsprozess immer wieder rein. Ja, die grundsätzliche Diagnostik erfolgt im Labor über Spiroergometrie und was der Kuckuck noch, was die alles raustesten. Also ich glaube, es testet gerade niemand mehr als die. Was sie damit tun mit den Datensätzen, ist eine andere Sache, was davon verwertet wird und was nicht. Aber im Endeffekt, wir haben dieses ganze Laktat-Thema deswegen wieder gecancelt. Es sind alle Geräte wieder verkauft, weil es bringt einfach nichts. Ja. Und da muss man einfach sagen, wir sind dann draufgekommen für uns, das, was kostentechnisch erschwinglich ist für den Athleten, was mehrfach testbar ist und was genau ist und nicht nur eine Schwellenleistung, sondern eben die VO2 Max, den FatMax, die anaerobe Schwelle und dann auch wirklich auch noch die Trainingsbereiche nach verschiedenen Parametern herausgibt, ist für uns einfach Insight. Das muss jetzt nicht für alle der Fall sein. Die Spiroergometrie mit Laktat wäre immer noch gut als Zusatztest. Ja. Aber das Thema mit den Testmodellen ist für mich einfach das,
was... Aber den wichtigsten Punkt hast du noch gar nicht erwähnt.
Und die Protokolle, Entschuldigung.
Die Protokolle sind auch witzig. Aber dieses Fass öffnen wir, glaube ich, lieber nicht.
Nein, das wird dann wirklich Mörderei.
Aber der wichtigste Punkt ist, dass ja durch das tägliche Reinschauen in die einzelnen Einheiten ja sich dann überhaupt die Erkenntnis ablesen lässt, was bei den Testungen... Ja. rausgekommen ist, ob das, was bei den Testungen rausgekommen ist, überhaupt stimmt. Und das ist ja ein permanenter Dialog. Was mich immer gestört hat bei vielen Tests, Laktat-Tests, die ich in meinem Leben ja auch gemacht habe, in 25, 30 Jahren Leistungssport, dass ich dann teilweise vollkommen unrealistische Wettkampfprognosen auch bekommen habe, die schon bei mir im Gefühl nicht gepasst haben.
Oder du bist komplett verunsichert. Also
oder verunsichert,
Ich hatte auch Laktat-Diagnostiken, wo dann der Athlet, die Athletin zu mir kommt und sagt, bin ich wirklich so schlecht? Und ich kann das dann anhand der Trainingsdaten ganz klar belegen, dass diese Einheit laut der Testung niemals fahrbar wäre. Ja. Ja? Das wäre einfach menschenunmöglich. Ja? Aber du bist das an einem Arbeitstag am Abend einfach so auf der Walze gefahren. Ja? Und laut Diagnostik kannst du das im besten getepperten Zustand nicht. Dann ist einfach das Ding falsch. Ja? Und nochmal, das ist, ich glaube, der Mehrwert des Testens muss der sein, dass einfach ein genauer, aktueller Wert da ist.
Und dass man damit arbeiten kann.
Genau.
Und damit arbeiten können. Aber die
Verwertbarkeit ohne große Fehlerquellen.
Damit arbeiten können, das ist das, um das mit den Norwegern vielleicht noch einmal zu bestätigen und noch einmal hervorzuheben. Das ist der große Unterschied. Die sammeln da wirklich viele, 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 viele Daten und nicht nur Laktat, sondern eben alles, was möglich ist, was zurzeit möglich ist. Und können es dann einordnen
oder auch
ständig oder auch nicht einordnen, aber sie finden es heraus. Ja. Ja. Das Problem ist umgekehrt, wenn ich einen Wert sammle, einen Test, dann fange ich mit dem genau nichts an. Im schlimmsten Fall mache ich dann eben einen zweiten Test ein halbes Jahr später und komme drauf, dass ich ein halbes Jahr verloren habe, ja, weil der Test scheiße war.
Es ist meiner Ansicht nach auch schon von, wenn man nach Power trainiert zum Beispiel, beim Radfahren, bei vielen Intervallen, dass der Verlauf der Herzfrequenz in Relation zu Watt aufschlussreich, bei manchen, nicht bei allen. Und man muss sich bei verschiedenen Athleten auch verschiedene Parameter und verschiedene Kontexte einfach anschauen, die einen Erkenntnisgewinn ermöglichen. Das ist nicht bei allen gleich. Und worüber wir hier als Metathema auch ganz stark reden, und das haben wir noch nicht ausgesprochen, ist, es ist immer dieselbe elendige Suche nach der Silver Bullet. Ja. Was ist denn jetzt der Wert, der 100% verlässlich ist? Ganz kurz, Blick in die Kamera. Den gibt es nicht.
Ja. Ich glaube auch, das, was du jetzt gerade gesagt hast, und deswegen bin ich da auch so drauf picken geblieben. Ich glaube, die Norweger sammeln einfach gerade alles an Daten, was messbar ist. Sie wissen noch gar nicht, ob sie es irgendwann mal verwerten können oder Erkenntnisse daraus. Aber allein, dass sie alles dokumentieren, was gerade testbar ist, könnte irgendwie in den nächsten Jahren ein Mehrwert sein, weil es andere Nationen einfach noch nicht tracken. Und wurscht, wollen wir auch gar nicht großartig darauf eingehen. Aber ich glaube, damit man das Thema jetzt wieder auf den Punkt zurückfindet. Bis zu dem Zeitpunkt, wo man kein diagnostisch klares, valides Bild haben, bleibt es ein, bis zum gewissen Grad auch, muss man auch ehrlich sagen, ein Trial and Error, ja? Ein ständiges Adaptieren an einem Prozess, man schaut, was funktioniert. Natürlich geht man das, oder in unserem Fall muss man einfach sagen, wir gehen es halt schon so an, dass man sagen, das, was bei den Diagnostiken rauskommt, nämlich im statistischen Mittelwert, das immer wieder genau beim Punkt, das versucht man natürlich auch auf die Athleten anzuwenden, die jetzt keine Diagnostik machen, weil einfach die Statistik ja trotzdem passt. So, wir hatten schon bei den Diagnostiken statistische Ausreißer, da hat es uns hingesetzt. Also das hätte man im Leben nie rausgefunden. Ja. Das gibt es auch. Es ist halt so. Ja. Jeder Körper ist verschieden. Da braucht man auch das Blame Game dann nicht in die falsche Richtung spielen, sondern da muss man halt einfach mit dem Thema umgehen, ja, und mit seinem eigenen Körper. Es ändern sich die Faktenlagen nicht, nur weil der Test halt irgendwas
zeigt. Aber was du jetzt gerade angesprochen hast, ist, glaube ich, etwas, und das haben wir in der Vorbesprechung auch gesagt, je mehr wir wissen, desto weniger gibt es die eine Philosophie, sondern dem Nachgehen auf den individuellen Bedarf der Person.
Und das kann Schwellentraining im Winter sein.
Ja.
Und ist genau das. Oder Mischbereichstraining oder wurscht was. Das ist,
und zu dir, weil du das vorher so irgendwie so ein bisschen wertend umgebracht hast, gar kein Test und auf die Erfahrung und Statistiken verlassen ist noch immer besser als ein beschissener Test.
Das stimmt. Also ein aussageloser Test.
Beschissen definiert, aussagelos, vielleicht mit falschen Werten, mit falschen Daten oder schlechten Daten gefüttert. Mhm. Die Auswertungsmethode bei einem Laktat-Test oder das Protokoll kann auch nichts dafür, wenn man die Probe schlecht nimmt.
Ja.
Aber im Zusammenhang, wenn irgendwo ein Fehler ist oder vielleicht eine Aneinanderreihung von mehreren Fehlern, dann ist dieser Test schlechter als dann eben die Erfahrung oder die irgendwie dann die Zusammenhänge herzustellen zwischen ähnlichen Athleten, ähnlichen Trainingseinheiten. Einfach dieses metabolische Profil, das man braucht, um dann eine Trainingsphilosophie anwenden zu können, wenn wir es so nennen wollen, irgendwie herzustellen. Und das funktioniert dann besser, als, wie du auch schon gesagt hast, vielleicht einen Test zu machen, der dann noch verunsichert. Ja, wo man dann gar nicht mehr weiß, wo man steht. Und das ist schon ein großer Teil, wenn man als Athlet dann testen möchte und das irgendwo macht, vielleicht günstig zu Dumpingpreisen, dann geht man schon das Risiko ein, dass man eben auch mit einer gewissen Verunsicherung aus dem Ganzen herauskommt. Natürlich entsteht Erklärungsbedarf, der ist vom Trainer, von uns ganz meistens immer gleich zu klären. Also die Sachlage ist schnell einmal klar. Aber ob das dann beim Athleten so ankommt, ist eine andere Geschichte. Und dass das dann auch Auswirkungen auf den gesamten Trainingsprozess hat. Jetzt gar nicht von den falschen Trainingsbereichen, eventuell falschen Trainingsbereichen, aber von dem Fragezeichen, das in den Rüben bleibt, das steht auf einem ganz anderen Blattl Papier.
Ja, das ist nämlich einer der Punkte. Abgesehen davon, dass man eine Verunsicherung hat, verschwendet man auch unglaublich viel Zeit. Also ich habe immer wieder die Frage, soll ich eine Spiro machen? Ich sage nein. Entweder du machst 4, 5 Spiros oder du machst keine, weil den Fall haben wir einfach immer wieder konkret und ich möchte eigentlich lieber dorthin, was individuelles Arbeiten heißt, weil es ja sogar im Lead-Bereich ist und gerade im Hit-Bereich so ist, dass ja wir unsere Athleten auch kennen und Hit-Training ja nicht gleich Hit-Training ist. sondern es auch da Leute gibt, die anekdotisch gesehen mit 30-30ern sich extrem schwer tun, bei 4 Minuten allerdings ein Plateau erreicht haben und dass du sogar im Hit-Bereich, sage ich jetzt mal, mit einer Gewichtung von Einheiten auch wieder Plafonds sprengen kannst und mental vor allem etwas erweitern kannst.
Ja.
Und das, wo ich jetzt hin möchte, ist, kommt auch bei einer Spiro dann am Ende des Tages nicht raus. Es wird dir keine Spiro dieser Welt sagen können, das ist dein optimales Einheitenprotokoll, das du aus dem ziehen kannst, sondern es ist mal eine Aufnahme von physiologischen Parametern und die Aufgabe des Trainers ist es, sich die Frage zu stellen, was habe ich da überhaupt für einen Typen von mir, nämlich nicht nur physiologisch, sondern auch mental. Mhm. Wie bekomme ich ihn mit den Einheiten dorthin, dass er tatsächlich eine Verbesserung bekommen kann? Wenn ich es bei mir erlebe, also ich würde am liebsten 12x, 15x, 4 Minuten mit einer Minute Pause fahren und das so im 106% Bereich der FDP, aber das habe ich mein ganzes Leben schon gemacht.
Es ist halt auch, du musst halt auch wirklich das befolgen, was bei der Spiro rauskommt. Also wie du sagst, du kriegst kein Einheitenprotokoll, aber du kriegst Intensitätsangaben.
Ja.
Wenn du die dann daheim trotz der Testung andauernd overrulest, weil du denkst, das kann nicht passen.
Ja, dann ist wertlos. Dann
lass das bleiben. Lass das wirklich bleiben. Das ist rausgehautes Geld und vor allem es ist Nerven, die auch im Trainer-Athleten-Verhältnis einfach immer kosten. Ja? Weil ihr seid nie zufrieden mit dem, was am Trainingsplan steht, weil es für euch zu locker ist. Für uns ist es unzufriedenstellend, weil natürlich man sieht da gibt es ein valides Biro, das ist der Bereich, der treffsicherste ist und der wird andauernd überschritten und im Endeffekt steht man ein Jahr später am selben Leistungsniveau wieder da und fragt sich, warum ist eigentlich ein Jahr lang nichts weitergegangen und dann geht das Spiel von vorn los, man macht das Biro und
ja. Ich kann mich erinnern, dass es nämlich eben das, was wir jetzt gerade besprechen, ist von einem wesentlich berühmteren Trainer, also dem Bu, der Norweger Trainer, gesagt worden, dass vieles in die Diagnostik und Datenerhebung gesteckt wird, ohne dass man mal sich einfach die Frage stellt, was wird überhaupt fürs Rennen gebraucht. Allein von diesem Bedarf, von diesem Grundbedarf kannst du Trainings dauern. Also Triathlon ist dann noch ein bisschen komplexer, aber beim Radfahren zum Beispiel super easy. Ja? Was ist das, was du brauchst? Wie lange bist du im Idealfall unterwegs? Und von dort weg zeichnest du eigentlich den Trainingsplan weg und da ist, und Triathlon ist ein bisschen eine Sportart, bei der gerne mit Kanonen auf Spatzen geschossen wird im diagnostischen Bereich. Ohne dass man sich mal, ja nicht nur dort, aber da wird schneller mal, sage ich mal, so ein massiver wissenschaftlicher Überbau verlangt, ohne dass man sich mal die wichtigste Frage stellt und die ist, also das Wichtigste ist, dass das Training überhaupt einmal stattfindet.
Ja.
Und das ist nämlich auch wieder ein Punkt, es wird so gern getestet und man möchte wissen, wo man steht, aber man vergisst dann das Training.
Ja.
Und die meisten Athleten, einschließlich mir, die dann gut geworden sind, haben sich eigentlich die Frage gestellt, wie kann ich eigentlich diese ganze Scheiß-Testerei vermeiden, ja, damit ich trainieren kann? Ja, oder wie kann ich in Einheiten Tests einbauen, die für meine Wettkampfdistanz valide sind? Und das sind meistens ganz unterschiedliche Sachen. Und manchmal auch oft überhaupt gar nicht mehr polarized gewesen, sondern total spezifische Einheiten, die halt von der Zeit und von der Gewichtung und von der Frage, wann finden sie im Jahr statt, ihre Relevanz hatten. Das kann so unterschiedlich sein von Athletin zu Athlet, dass man sich da die Frage stellen muss, einfach am besten sich nur auf sein eigenes Training konzentriert und sich nicht die Frage stellt, was die anderen gerade machen.
Ja.
Weil das ist dann die soziale Ebene, die auch noch oft, ganz oft reingezogen wird. Wieso trainiert der das?
Vielleicht, ja, und auch in Bezug auf Messwerte, auf Daten, auf V2 Max ist also ein klassisches Beispiel bei Langdistanzathleten. Allein wenn man sie Blumenfeld und Frodeno zusammenhält, Blumenfeld hat wahrscheinlich wirklich irgendwo die V2 Max bei über 90 Milliliter.
Mhm.
Ich wage zu bezweifeln, dass Frodeno in dem Bereich ist. Warum sind beide trotzdem auf dem gleichen Niveau? Weil es einfach in der Spezialisierung, in der Ökonomisierung beim einen, beim Frodeno, besser funktioniert als beim Blumenfeld, erklärt dann wahrscheinlich auch, warum der auf kürzeren Distanzen trotzdem noch leistungsfähig ist, weil die Bildungsrate halt noch ein bisschen höher ist als bei Frodeno. Das nur so als Beispiel und dann vergleicht man Tests in dem sozialen Gefüge untereinander und sagt, na, was hast du für ein V2 Max? Ich bin da, oder schauen wir noch besser auf den Garmin-Wecker, was der an V2 Max-Werten ausspuckt und vergleichen die und sind dann zu Tode betrübt, wenn man nicht in dem Bereich ist. Und aber eigentlich gar nicht in der Wettkampfleistung von dem gar nicht abhängig ist.
Ja, also sie ist natürlich eine hohe V2 Max, ist natürlich nice.
Immer gut.
Immer gut, ja. Grundvoraussetzung, mit 40 wird es schwierig. Aber die Streuung von 80 zu 95 und in der Literatur haben wir ja das alles schon gesehen. Aus der heraus lasse ich mir, traue ich mir nicht zuzusagen, dass der oder die Tour de France jetzt gewinnen wird. Wobei die wirklich aktuellen Werte bei unseren Tour de France-Siegern heutzutage ja zurückgehalten werden, aus wahrscheinlich ganz interessanten Nebenüberlegungen. Aber ich glaube, das sind Werte, wo es schon an die 100 geht. Ja. Also ich freue mich auf den Dirty Shit der Literatur in den nächsten 10, 20 Jahren. Aber das werden sie jetzt noch nicht wirklich nach
außen spielen. Das wird uns dann in Teil 3 dieser Serie begleiten wahrscheinlich, wenn wir in 5 Jahren das nächste Update machen. Ich glaube,
50 Minuten. Da habe ich dann gar keine Haare mehr und du deine sind nur mehr.
Du hast jetzt noch welche?
Ah, ja, verdammt. Nein,
ich gehe zum Moser.
Schleichwerbung. Meine Lieben, Dankeschön fürs Zuhören. Ich glaube, wir haben... Ja, eigentlich ist es sehr viel ums diagnostische Thema gegangen, aber im Endeffekt ist das die Kernaussage von dem. Ich glaube, wenn man es kurz zusammenfasst, solange man kein direktes, valides Bild von innen hat, wo man wirklich die verschiedensten Werte sieht, bleibt es ein Handeln von einer Einheit zur nächsten. Das soll jetzt nicht wertend gemeint sein, das ist auch gut gemeint. Natürlich, je mehr man weiß, desto zielgenauer kann man trainieren. Befolgen muss man es halt immer. Ich glaube, das darf man ruhig noch als Nachsatz da stehen lassen. 350 Euro für eine Spiro und dann lauter rote Einheiten auf Training Peaks, dann spart euch das Geld.
Geht sich nicht aus. Und ich glaube, wir kommen eben zu dem, was ich fast einleitend gesagt habe, zurück. Es gelten nach wie vor alle Trainingsmethoden, Philosophien. Ja. Es kommt nur darauf an, wann wendet man sie wo und wie an. Mhm. Und das findet man eben sehr gut über eine Diagnostik, in was für einer Form auch immer, heraus.
Genau. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Ich hoffe, wir hören und sehen uns in der nächsten Woche wieder zur nächsten Folge vom Triathlon-Podcast von Sweet Spot Training. Bis dahin. Tschüss
euch. Ja. Baff. Falls es Fragen gibt, bitte einfach als Kommentar oder an info@sweetspot-training.at. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.